really lifts my spirits when I'm down.
You know, City Hopping.
Wait for 20 minutes.
Wir machen jetzt Themenhopping. Springen zurück zu dem Thema der Woche eigentlich.
Es ist Freitag, der einzige freie Tag der Arbeiter. Bis heute antworten weder Innen- noch Arbeitsministerium auf Interviewanfragen zu den vermeintlichen Reformen und zur WM. Jacques Anouma aus der Elfenbeinküste. Als er mitbekommt, warum wir hier sind, sagt er ein vereinbartes Interview wieder ab. Die FIFA schreibt auf Anfrage, nur ihre Ermittlungskammer könne dazu mit uns reden. Dort heißt es, man könne zu diesem Fall aufgrund von Regularien, die die FIFA bestimmt, nicht mit uns sprechen. Und wie während unserer gesamten Reise werden wir auch in Paraguay vor die Tür gesetzt. Interviews und Drehs werden abgesagt. 5 Monate haben wir uns um ein Interview mit dem FIFA-Präsidenten bemüht. 5 Monate hatte Sepp Blatter keine Zeit. Das ist sie, die neue Offenheit der FIFA.
Ausschnitte aus der ARD-Doku Der verkaufte Fußball, Sepp Blatter und die Macht der FIFA, bei denen man ahnen kann, dass ein Großteil der Recherchearbeit darauf verwendet werden musste, überhaupt autorisierte Informationen zu bekommen. Ich sprach kurz vor der Sendung per Skype mit dem freien Sportjournalisten Robert Kempe, der gerade so ein bisschen im Dauereinsatz wegen der FIFA ist. Ich fragte ihn, ob das ein Teil der FIFA-Medienarbeit sei, die Verweigerung.
Ja, also so wie wir es kennengelernt haben, kann man zuspitzen und sagen, dass Medienarbeit in der FIFA bzw. bei diesen Fußballverbänden nach unserer Erfahrung eher Medienverhinderungsarbeit ist. Das ist natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn man mit einer Kamera unterwegs ist. Wir sind dann natürlich, das ist klar, auf Bilder angewiesen. Und so wie man diese Pressearbeit, Medienarbeit, Medienpolitik dort irgendwie erfährt, ist man eigentlich, wenn man weiß oder wenn die Leute eben wissen, dass es wohl ein bisschen kritischer werden kann, dass man Fragen hat, die über gewisse Fußballergebnisse oder Spielberichte hinausgehen, an diese Leute hat, dass man da nicht so gern gesehen ist oder gesehen wird und man da nicht unbedingt die beste Behandlung erfährt.
Aber es geht bis hin zur Beleidigung. Zum Beispiel eine Frage ganz offiziell in der Pressekonferenz von Ihnen gestellt. Hören wir mal kurz rein.
One question, Mr. Platter, eine Frage, Herr Platter, zum Reformprozess. Sie haben oft über Änderungen in der FIFA gesprochen. Herr Hayatou hat vom IOC im Zuge der ISL-Korruption einen Verweis kassiert. Er wird mit dubiosen Geschenken in Verbindung gebracht und mit einem 1,5 Millionen Dollar Angebot von Katar. Erklären Sie doch bitte mal, wie Sie Reform und Veränderung mit Leuten wie ihm erreichen können.
Das ist eine absolut ekelhafte Erklärung von Ihnen. Hier, ich weise das zurück und werde darauf nicht eingehen. Es tut mir leid, ich spreche hier über Solidarität und ich spreche auch über Fair Play.
Die ISL-Korruption ist keine Anschuldigung. Er hat vom IOC sogar einen Verweis kassiert, Herr Platter.
Schweigen, mehr nicht. Dann aber kommen Gefolgsleute des FIFA-Vizepräsidenten auf uns zu. Das Mikrofon ist noch offen.
Sie kommen hierher und erzählen erfundene Geschichten. Verpissen Sie sich, Sie sind ein Arschloch.
Ist das auch ein Teil des Mechanismus, dass man öffentlich demütigt?
Naja, die FIFA bzw. auch diese Konfrontationen, die sind ja dafür bekannt, dass sie, wenn sie dann mal kritisiert werden oder wenn ihnen mal was nicht gefällt, dass sie dann sehr dünnhäutig reagieren. Das ist in dem Fall, ist es eben mal uns passiert, dass wir dann eben im Zentrum waren, aber man geht natürlich auch mit Kritikern so um. Ja, also es gibt ja auch Whistleblower, die sich kritisch auch in deutschen Fernsehsendungen über die FIFA äußern. Und dann der Mediendirektor der FIFA, Herr De Gregorio, auf Attacke schaltet. Das ist Peter Mercedes, passiert ja im Sportstudio vor ein paar Wochen, einer ehemaligen Direktorin der australischen WM-Bewerbung, die als eine der klarsten Kritikerinnen der FIFA jetzt auftritt. Sicherlich sind die Leute das auch nicht so gewohnt, dass man dann mal kritisch nachfragt, beziehungsweise will man diese Fragen auch einfach nicht beantworten. Das ist das, was wir da auch erfahren haben, immer und immer wieder. Wir waren ja froh, dass wir überhaupt schon mal eine Frage stellen konnten an Herrn Platter. Das muss man ja auch sagen. Wir haben ihn ja nun weit begleitet, sind ihm hinterhergereist bis Südamerika, wenn ich mich da an die Pressekonferenz erinnere. das waren, glaube ich, 5 Fragensteller oder 6 Fragensteller, die dort aufgetreten sind. Für die Pressekonferenz, um eine Frage zu stellen, musste man sich vorher anmelden. Also das ist nicht so, wie wir das hier kennen, dass man dann die Hand hebt und dann irgendwann drankommt. Nein, man musste sich vorher anmelden. Das war uns natürlich nicht bekannt. Und auch sonst war es von diesen 5 Fragen, also mal ein Gefühl dafür zu bekommen, von diesen 5 Fragestellern eher solche Akklamationsbekundungen für Herrn Platter, die sich darauf konzentrierten, dass es schön ist, dass er mal das Land Paraguay besucht. In dem Land hat es stattgefunden, der Kongress der südamerikanischen Fußballverbände. Dass es toll ist, dass er sie mit seiner Anwesenheit eben beehrt und dass sie ihm alles Gute wünschen auf seinem weiteren Weg nach vorn. Und da werden natürlich keine Fragen gestellt, die Platter irgendwie in die Bredouille bringen können oder wo sich zu irgendwas bekennen muss. Und der eine war so, glaube ich, sogar der Präsident des Sportjournalistenverbandes in Paraguay oder Südamerika, jedenfalls eine, auch ein Funktionsträger im Journalismus. Und in Afrika, als wir eben beleidigt wurden, da hatten wir das Glück, dass wir überhaupt mal drangekommen sind. Und sonst gab es solche Fragen wie: Herr Platter, wie stellen Sie sich eigentlich die Zukunft des Fußballs vor? Also mit solchen Fragen hat er sonst zu tun. Ja, das zeigt vielleicht auch, warum man dann, wenn es mal ein bisschen kritischer wird, auf stur schaltet, beziehungsweise einfach eigentlich so eine Art und Weise reagiert.
Nun gab es ja den Umstand der Verhaftung in dieser Woche und eine anschließende Pressekonferenz. Und was mich gewundert hat, dass diese in dann doch englisch gehaltene Pressekonferenz, anfangs war es eine deutsche Erklärung, dass der Simultandolmetscher, der in der ARD zu hören war, den Mediendirektor Walter de Gregorio übersetzt hat, indem er die Medienvertreter geduzt hat. Ist das jetzt eine etwas vielleicht dann doch suffisante und provokative freie Interpretation des englischen You? Oder ist tatsächlich das Verhältnis zwischen FIFA und Journalisten eher so kumpelhaft?
Also wie wir es immer wieder mitbekommen haben, werden, wie gesagt, auf diesen Pressekonferenzen keine, also nicht großkritische Fragen gestellt. Ne? In Südamerika waren es 6 Fragensteller, in Afrika waren es 5 Fragensteller, als wir in der Karibik waren, dem CONCACAF, da wo jetzt eben das Gros auch der Verhafteten herkommt, da gab es nicht mal eine Pressekonferenz. Fakt ist, dass natürlich die FIFA, die haben auch viele PR-Leute, die da mit drinnen sitzen, die auch, ich sag mal, auf den Kanälen dann eher FIFA-PR versuchen zu verbreiten. Das sind sicherlich Leute, die einen guten Zugang zu denen haben und da kennt man sich auch. Aber es gibt natürlich auch Leute, gerade in Europa, da ist man schon eher distanziert. Also es ist nicht so, dass die FIFA gerne Pressekonferenzen vor vielen europäischen Journalisten gibt, gerade wenn sie aus England oder auch aus Deutschland kommen. Da will ich jetzt gar nicht über die allgemeine Qualität der Berichterstattung eingehen, aber da fühlen sie sich nicht so ganz wohl. Ne? In den anderen Ländern, da ist es so, da ist Sepp Blatter noch wirklich die Person, die Reinkarnation des Fußballs. Da sieht man ihn gerne, da freut man sich, das ist eine Ehre, dass er da ist und dementsprechend wird er auch behandelt und da ist das natürlich eher kumpelhaft. Da möchte man dann wirklich über seine Vision des Fußballs sprechen und so geht er dann auch natürlich mit den Journalisten und da freut er sich.
Der ehemalige FIFA-Medienchef Guido Toyoni hatte vor 4 Jahren hier im Medienmagazin angedeutet, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn es so einen Günter Wallraff gäbe, der die FIFA von innen betrachtet. Hören wir uns mal ganz kurz einen Ausschnitt an.
Ja, es gibt ja zum Glück einige wenige Journalisten, die sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen befassen. Aber es sind nur sehr wenige und es ist sehr schwierig, an die Themen heranzukommen, weil ein Journalist wird ja zu einem großen Teil belogen, ob das jetzt in der Industrie geschieht, in der Politik oder auch im Sport. Das ist nun die Natur der Sache. Und wenn einer nicht, wie früher Günter Wallraff, sich wirklich in ein Gebiet hineinarbeitet, ich sage das im wahrsten Sinne des Wortes, hineinarbeitet, es ist nun einfach so, dass man nur schwierig an diese fast geheimbündlerischen Tätigkeiten herankommt.
Braucht es tatsächlich vielleicht dann doch so etwas wie investigativen Journalismus im System FIFA selbst, um der Wahrheit näher zu kommen? Oder glauben Sie, dass Sie auch mit Ihrer Dokumentation sehr realistisch abbilden konnten, was tatsächlich abläuft?
Ich glaube, dass wir auch mit unserer Dokumentation nur an der Spitze des Eisbergs kratzen. Ja, wenn man sich anschaut, was passiert ist, ich glaube, dass es nur über Druck von außen geht. Also in puncto Ermittlungen, das, was das FBI jetzt eben macht, dass man die FIFA wirklich von außen mit den Strafverfolgungsbehörden quasi in die Enge treiben muss, um zu schauen, was da los ist. Wenn man das Glück hat, da mal intern wirklich reinzukommen, obwohl ich mich immer frage, wenn man sich in dieser Sportfunktionärswelt sich mit der beschäftigt, bekommt man immer mehr den Eindruck, dass da nur ein bestimmtes Klientel nach oben gespült wird. Ich glaube, wenn man es wirklich schafft, da mal reinzukommen in dieses Business, dass man da ja noch die ein oder andere Überraschung erlebt, dass das Ausmaß da wirklich nur noch schlimmer ist als das, was wir eigentlich annehmen.
Würden Sie, so wie Ihr Kollege Andrew Jennings, der dem FBI entscheidende Tipps und Dokumente gab, wären Sie bereit, tatsächlich Ihre Recherchen dann, den Ermittlungsbehörden zu übergeben?
Ich glaube, wenn man dieses Beispiel nimmt von Andrew Jennings, muss man auch wissen, was seine Vergangenheit ist. Ne? Ohne Andrew Jennings, glaube ich, wird es diese kritische sportpolitische Berichterstattung, diese Investigative nicht geben. Er ist der Vorreiter dieser Sache. Er hat das erstmal, ich sag mal, überhaupt auf die Landkarte gehoben, Berichterstattung über die Sportpolitik. Und er hat dort über die Jahre herausragende Dinge herausgefunden, von denen wir alle heute noch profitieren. Er wurde dafür verklagt von den Sportverbänden. Er wurde verbannt. Man hat ihm mit einem quasi Hausverbot gegeben. Er durfte auf Pressekonferenzen nicht mehr teilnehmen. Er war quasi einer, der im Zwielicht stande, den man versucht hat, den man mit Schmutzkampagnen überzogen hat. Auch was die Kollegen betrifft. Ja, also das war ja noch eine andere Zeit, als er damit angefangen hat. Das heißt, und er hat aber viele, viele Quellen erschlossen und er macht natürlich heute noch herausragende Arbeit. Und das FBI, so wie ich es weiß, ist auf ihn zugekommen und er hat das dann eben als Weg gewählt, weil man ja sicherlich auch einer gewissen Wahrheit verpflichtet ist. Und wenn man so wie er das, glaube ich, über die Jahrzehnte beobachtet, was da los ist und dieselben Leute, über die man seit Jahrzehnten berichtet, immer wieder noch an den entscheidenden Hebeln dieser Sache sitzen und er, wie gesagt, belastendes Material wo hat, was jetzt auch das FBI als so relevant einstuft, eben solche Schritte zu unternehmen, wie diese gemacht haben, glaube ich, muss man in Teilen vielleicht auch so einen Weg, wie er ihn da gewählt hat, in der Situation wählen. Und ansonsten finde ich diese Sache, die Sie meinen, das geht ja auch in diese Richtung, macht man sich mit einer Sache gemein. Ich glaube, dass das alles so ein anachronistisches Denken aus den 80er Jahren ist. Ja, das sind medientheoretische Diskussionen. Ich glaube, dass es, man es auch bei der FIFA mit so einer propagandistischen Gegenmacht zu tun hat, dass man da teilweise eben vielleicht auch so einen Weg, wie er ihn da gewählt hat, einfach gehen muss. Wenn man sagen muss, es muss sich auch mal was ändern.
Machen sich Teile der Medien vielleicht auf eine andere Art und Weise schuldig, wenn sie Josef Blatter schon als korrupt bezeichnen, wie also auch auf dem Spiegelbild heute suggeriert wird, obwohl er ja eben nicht verhaftet wurde. Der Tenor, die Stimmung ist doch zumindest im deutschen Blätterwald, der muss weg, der ist korrupt und ist das nicht letzten Endes eine Vorverurteilung?
Naja, ich glaube, es geht ja auch um das System Blatter. Das ist korrupt. Und das ist es ja auch. Also es ist, natürlich hat er eine Schlüsselrolle. Es gibt genug Belege, dass er von Dingen Bescheid wusste, dass er Mitwisser ist, dass er Dinge mitgetragen hat und dass er Dinge hat einfach laufen lassen. Und er ist im Zentrum dieser Sache. Das heißt, er hat diese Schlüsselrolle in diesem System. Und das System Blatter in der FIFA ist korrupt. Ich glaube, dass es Aufgabe ist von Journalismus, auch Dinge so zu benennen, wie sie sind.
Meint zumindest der Sportjournalist Robert Kempe. Er ist Mitautor der ARD-Doku Der verkaufte Fußball, Sepp Blatter und die Macht der FIFA. Zu sehen auch immer noch in der ARD-Mediathek.